Willkommen bei Medica, dem Podcast für Frauengesundheit. Hier dreht sich alles um Gesundheitsfragen zu Themen, die bewegen. Freu dich auf spannende Gespräche und inspirierende Inhalte mit deiner Gastgeberin Alexandra Keller.
Dass Christina Schwemberger heute bei mir zu Gast ist, freut mich wirklich sehr, durfte ich in den letzten Jahren doch nicht nur ihre kommunikativen Qualitäten, sondern auch ihren herrlichen Humor kennen und schätzen lernen. Unser Thema ist allerdings alles andere als lustig. Nein, es fordert die Betroffenen vielmehr heraus, trotzdem lustig zu bleiben. Das Lymphödem steht im Mittelpunkt unseres Gespräches und es wird sehr spannend werden, zu erfahren, welche Wege du mit dieser Krankheit schon gegangen bist und welche du gehst, nachdem du dich vorgestellt hast. Liebe Chrissy, auf die Fragen, wer bist du, was machst du und was treibt dich an?
Ja, hallo Alex, ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf, dass ich über dieses Problem reden darf. Also mein Name ist Christina Schwemberger, ich bin tätig in der Unternehmenskommunikation der Lebensraum Tirol. Und was treibt mich an? Ja, da fällt mir gleich ein Spruch ein, und zwar, man muss das Leben nehmen, wie es ist, aber man muss es nicht so lassen. Auslöser war, dass ich vor 9 Jahren eine unheilbare Krankheit diagnostiziert bekommen habe, und zwar das chronische Lymphödem im linken Bein bei mir. Und eines der ersten Arztgespräche, da hat der Arzt gesagt, gewöhnen Sie sich schon mal dran, dass Sie nie mehr symmetrisch sein werden. Diese Krankheit ist unheilbar. Und nach dem ersten Schock habe ich mir gedacht, sicher nicht. Und deswegen, was treibt mich an? Wo Probleme sind, Lösungen zu suchen. Es gibt immer Lösungen. Und ja, das ist jetzt mein Motto.
Das ist ein wunderbares Motto, würde ich sagen. Der Daseins-, Hör- und Lesezweck des Podcast-Magazins Medica ist ja die Frauengesundheit. Und wer sich intensiv mit der Frauengesundheit beschäftigt, dringt immer wieder und leider unweigerlich in wissenschaftliche Nebelzonen vor, weil so viele Frauen leiden, noch kaum bis gar nicht ausreichend erforscht und damit eben auch kaum bis gar nicht ausreichend heil- oder therapierbar sind. Ein Lymphödem kann so ein medizinisches Mysterium sein. Du leidest seit 2016 unter dieser Krankheit. Wie bist du darauf aufmerksam worden, dass da etwas nicht stimmt mit deinem linken Bein?
Ja, das weiß ich noch ganz genau. Also ich bin eines Morgens im Mai aufgestanden und dann habe ich mir gedacht, der Oberschenkel fühlt sich so prall an und fest und ein bisschen geschwollen. Und es ist im Laufe des Tages auch nicht weggegangen. Da habe ich mir natürlich dann Sorgen gemacht und ich bin dann gleich mal auf die Suche gegangen und mein erster Weg war zum Hausarzt natürlich. Mhm. Der Hausarzt hat mir dann Entwässerungstabletten verschrieben, die ich fleißig genommen habe, glaube fast 2 Wochen. Das Ergebnis war, dass ich schrecklich ausgesehen habe, weil das sämtliches Wasser ist aus allen möglichen Körperregionen verschwunden, inklusive Gesicht. Aber der Oberschenkel war relativ unbeeindruckt. Ja, ich habe es dann sofort lassen. Und es war natürlich so, dass das damals schon deutlich sichtbar war, dass ganz wenige sich nur auf diesem Gebiet auskennen. Sprich, mein Hausarzt, der super ist, hat sich damit auch nicht ausgekannt, beziehungsweise hat er nicht erkannt, dass es ein Lymphödem ist. Bin dann weitergezogen eben und war dann bei allen möglichen Ärzten.
Mhm, mh. Wie wann ist es dann diagnostiziert worden? Also der Weg war ja ziemlich schwierig. Und
der war sehr mühsam, weil du weißt ja nicht einmal, welcher Arzt. Mhm. Ich bin dann zum Internisten, ich bin zum Gynäkologen natürlich auch, dann eben zur Venenspezialistin, die hat mir letztendlich dann schon geholfen. Also sie hat vermutet eine tiefe Beckenbeinthrombose. Das war es nicht, aber sie hat erkannt, da ist Flüssigkeit drinnen, da muss man was tun. Mhm. Weil wenn man da nichts tut, dann wird es immer schlimmer.
Ja.
Also sie hat dann vermutet, dass es sowas ist wie ein Lymphödem. Sie hat mir dann gleich Strümpfe verordnet, also so Flachstrickstrümpfe, die vom Sanitätshaus angepasst werden, maßgeschneidert, die verhindern, dass sich das Lymphödem zu schnell weiter ausbreitet und natürlich Lymphdrainagen. Mhm, aber letztendlich die wirkliche Diagnose habe ich dann ungefähr 3/4 Jahr später von einer der ganz wenigen Lymphspezialistinnen, die es in unserem Land gibt, bekommen, von der Frau Dr. Wohlgenannt in Innsbruck. Und die hat sich dann mit mir auf die Reise begeben, nach der Ursache zu forschen.
Also doch ein Dreivierteljahr, also das ist schon eine lange Zeit mit Ängsten, nehme ich jetzt einmal an.
Ja, großen Ängsten, vor allem trotzdem ich dreimal die Woche bei der Therapie war, also diese Lymphdrainagen, die das Ganze ausstreichen und wirklich keinen Tag, also sprich außer in der Nacht, keine Stunde diese Strümpfe ausgezogen habe, ist es doch deutlich dicker geworden, das Bein. Zuerst nur der Oberschenkel und dann irgendwann ist es in den Unterschenkel übergegangen. Also man sieht hilflos zu, wie sich das ausbreitet.
Und wie sich der Körper verändert. Du hast dann Ende 2018, also 2 Jahre nach deiner Diagnose, beziehungsweise nachdem du bemerkt hast, dass da was passiert, hast du dich dazu entschlossen, deine Erfahrungen in einem Instagram-Kanal zu teilen, den du Lymphchrissy getauft hast. Was war dein Beweggrund, diesen Instagram-Kanal zu gründen und beziehungsweise ins Leben zu rufen?
Ja, es ist so, dass ich mir gedacht habe, es gibt sicher noch viele andere Betroffene. Ich war ja dann in der Zwischenzeit auch auf Reha, das ja jedem empfehlen würde. Also es gibt in Österreich 2 Anstalten, die eben eine Reha mit Lymphödemen oder auch Lipödemen, das ist wieder ganz was anderes, aber doch ähnlich in der Behandlung anbieten. Ich war in Walchsee in Tirol und da habe ich natürlich andere gesehen, die ähnliche Probleme haben, also mit den Lymphen. Da gibt es ja verschiedene, primäre, sekundäre. Und das war schon ganz wichtig, weil jeder hat so ein bisschen seinen Erfahrungsschatz, gell? Weil es gibt ganz wenige, wie ich schon eingangs gesagt habe, Mediziner, die sich wirklich auskennen, auch Therapeuten, die sich nicht hundertprozentig auskennen, da gibt es echt wenig Spezialistin nach wie vor. Und so Erfahrungswerte von Betroffenen seien wirklich enorme Hilfe. Die Körper sind individuell, das weiß man, und nicht jedem hilft dasselbe. Gell? Aber man kann es zumindest ausprobieren, kriegt auch oft Bestätigungen. Sehr wichtig. Und deswegen habe ich da angefangen mit diesem Instagram-Kanal, der jetzt sehr bescheiden ist. Also mittlerweile gibt es ja ganz viele Frauen, die super Inhalte posten. Also man braucht nur, wenn man zum Beispiel auf Instagram geht, wenn man da Hashtag Lymphödem oder Lymphe eingibt, da sind so viele Frauen weltweit, die einfach aus ihren täglichen Erfahrungen berichten und so viel Mut machen, auch neue Therapien ausprobieren. Also ich kann jedem nur empfehlen, da ein bisschen zu suchen und fündig zu werden, weil das hilft enorm.
Also dieser Austausch und Social Media ist ja einfach ein herrliches Instrument für diese Geschichten. Oder?
Ja, genau.
Wer die kennt, und ich habe es schon eingangs erwähnt, weiß, dass du nicht nur eine kluge, sondern eben eine besonders empathische und vor allem ansteckend lebenslustige Frau bist. Ist diese Lebenslust durch die Schwellung getrübt worden? Beziehungsweise, man merkt es ja im Gespräch mit dir, wie ist es dir gelungen, dass du so positiv bleibst?
Ja, also das war nicht immer leicht, weil natürlich gerade, wenn das Bein immer dicker wird und man hilflos zuschauen muss, dass da wird man schon verzweifelt. Weil es gibt ja die extremste Form, die Elefantitis, die vielleicht der eine oder andere schon einmal irgendwo gesehen hat. Yeah. Im Fernsehen oder wo auch immer, kommt bei uns nicht vor, so in dem Sinn, weil eben schon Therapien gibt, die das in Schach halten. Leider in Afrika und so sind es dann enorm Körperteile. Und man hat dann natürlich gleich einmal Horrorszenario, so schaue ich dann einmal aus. Gott sei Dank leben wir in einem Gebiet, wo eben Hilfe schon gibt, eben Therapien, das ist diese Kompressionstherapie, wo man auch eben mit Lymphdrainagen und eben diesen Strümpfen und eben in der Reha mit den Bandagen viel machen kann. Das ist schon sehr wichtig, aber trotz allem, es ist immer nur eine Linderung. Und es schlägt nicht bei jedem gleich an. Und deswegen war ich schon, es hat Phasen gegeben, wo ich sehr verzweifelt war. In der Verzweiflung ist immer mein Motto, was tut man? Wenn man hinschaut auf die Krankheit und die Angst kommt, man weiß ja, dass da, wo man sich konzentriert, das wird immer größer. Mhm. Das heißt, ich habe mich dann irgendwann entschieden, diese Krankheit anzunehmen, mich dann aber auf Lösungen zu konzentrieren, sprich auf das Positive. Und somit habe ich dieser Krankheit die Macht über mich genommen und habe es dann als Projekt gesehen, als Herausforderung. Was kann ich tun? Eben wie eingangs gesagt, das mit dem Unheilbar, wollen wir mal schauen. Mhm. Und das hat mich eigentlich sehr motiviert.
Ja.
Das war eigentlich dann schon wie eine große Aufgabe, an der ich immer noch dran bin, aber die mittlerweile sehr viel Schrecken verloren
hat. Mhm. Wie hat sich denn der Alltag verändert? Was zählt denn da zu deinen alltäglichen Therapie-Rituale?
Ja, also wichtig ist nach wie vor diese Kompressionshose, die sehr fest ist. Das klingt jetzt ganz schlimm, aber man gewöhnt sich dran. Es ist wie eine zweite Haut. Mittlerweile ist es so, wenn ich sie ausziehe, fühle ich mich ein bisschen nackt. Aber natürlich, es gibt da so Zeiten, wo ich sie dann schon ablege. Zum Beispiel, wenn ich schwimmen gehe oder so. So zeitweise geht das schon. Was ich dann sonst noch mache, ist natürlich, ich mache mittlerweile diese Drainagen, die ja verordnet werden, die mache ich nicht mehr. Mhm. Und zwar, weil in meinem individuellen Fall, also vielen anderen hilft es, mir hat es eigentlich nicht sonderlich geholfen, außer in der Reha, das ist wieder was anderes, weil das ist intensiver. Mir hat es nicht geholfen, sondern mir hat es einen irrsinnigen Stress bereitet, zu diesen Terminen zu kommen und habe dabei nichts gespürt. Also normal spürt man da so ein bisschen Kribbeln oder man muss da dann direkt aufs WC, das habe ich alles nicht gehabt. Sprich, ich habe dann mit einem Arzt darüber geredet, der gesagt, das Lymphedem, das reagiert so auf deine Psyche, auf deinen Stress. Das Wichtigste ist, dass du den Stress herunterlässt und dass du das tust, was dir gut tut. Ich habe dann für mich das Schwimmen entdeckt. Mhm. Der Wasserdruck ist wie eine natürliche Drainage. Und wenn es ganz schlimm war, dann nach einer Stunde Schwimmen, habe ich gemerkt, dass es deutlich besser ist. Also ich habe mich eher auf die Bewegung dann konzentriert oder konzentriere mich auf die Bewegung.
Ja.
Sprich, ich bewege mich täglich, aber sanft.
Mhm.
Also ich mache jetzt nicht was Gott wie Sport, weil alles, was radikal ist, das mag das Lymphedem gar nicht. Und natürlich, ich achte ein bisschen auf die Ernährung. Ich weiß, dass gewisse Dinge, also die auch gewisse Lebensmittel, die Entzündungen hervorrufen, das ist jetzt meine Erfahrung wieder, wirken schlechter aufs Lymphedem. Ich habe zum Beispiel für mich herausgefunden, dass wenn ich eher basisch ist, dass das irgendwie sich besser anfühlt. Ich verzichte auch auf Tiermilch. Ich merke, dass es mir dadurch ein bisschen besser geht. Das mag bei anderen wieder anders sein. Wie gesagt, das ist sehr individuell. Gell? Mm-hmm. Empfehlungen von den Ärzten gibt es eigentlich diesbezüglich kaum. Die sagen halt, mit Salz aufpassen. Das ist eigentlich so ziemlich das Einzige, was du hörst.
Yeah, yeah.
Dabei ist auch das wieder, bitte, der Körper braucht Salz. Mm-hmm. Also da sich extrem zurückzunehmen, wäre auch wieder kontraproduktiv. Mm-hmm. Weil wie so vieles im Leben kommt es auf die Balance an.
Ja.
Und das muss jeder selber rausfinden.
Das ist so wichtig, also wichtige Botschaft auch mit deinem Kanal, mit deinem Instagram sozusagen, weil wenn es nicht eine Lösung gibt, dann kann das auch, muss einfach jeder sich auf die Suche machen.
Ja, ist ganz, ganz wichtig. Und auch, was ich gelernt habe, dadurch, dass es, also mittlerweile gibt es viel mehr natürlich Experten, aber immer noch zu wenige meiner Meinung nach, es gibt Ärzte, die sagen, so ist es und aus. Es gibt Ärzte, die ganz ehrlich sagen, ich kenne mich da nicht aus.
Ja.
Und es gibt welche, die sagen, die offen sind, die auch mal zulassen, dass es vielleicht auch außerhalb des Medizinischen noch Sachen gibt, die man probieren kann. Also ich möchte gerade eines nennen, das mir sehr geholfen hat. Das ist ein Enzym. Präparat.
Mhm.
Da ist zum Beispiel sind Enzyme von der Papaya drinnen, also ganz was Natürliches. Die haben die Wirkung, dass im Lymphedem, das ist ja nicht nur reine Flüssigkeit,
ja,
da ist sehr viel Eiweiß drinnen. Das ist auch der Grund, warum mir die Entwässerungstabletten nicht geholfen haben, weil das ist Eiweißflüssigkeit. Und was passiert, wenn man Eiflüssigkeit entzieht? Es verklumpt. Mhm. Und es ist auch bei den Lymphödemen die Gefahr, wenn es nicht fließt, dann stockt es und irgendwann wird es fest. Also die Lymphödeme, die unbehandelten, können wie eine Tischplatte werden. Mhm. Und die Enzyme helfen, diese Eiweiße im Blut oder in den Lymphen aufzuspalten. Das ist auch wieder etwas, wo manche Mediziner sagen, nein, das gibt's nicht. Andere wieder, die was offen sein, die sagen, ja. Mhm. Und da muss wieder jeder selber entscheiden, funktioniert es. Also ich würde empfehlen, dass man mal eine Kur macht von 3 Monaten und schaut. Mhm.
Da kann man sich ja auch nichts Schlechtes tun.
Nein, also gar nicht. Dann
das war keine Nebenwirkung. Dieser Test geht nicht nach hinten los, sozusagen, genau, oder? Genau. Muss man sich das eigentlich so, als wenn man jetzt, das ist ja alles sehr, sehr chemisch, was da auch passiert. Also wenn du sagst, es spaltet die Eiweiße oder hilft einfach da, dass sie flüssig bleiben. Es geht ja immer um den Fluss.
Ja.
Weiß man bei dir, warum? Also kennt man bei dir die Ursache? Mhm. Das sind ja auch eine deiner ersten Beiträge auf deinem Insta-Kanal. Beschreibst du das und sehr, sehr mit leichten Worten, aber es bleibt trotzdem schwer zu begreifen, auch für Menschen von außen, wie unglaublich arg das sein muss, diese Ursachen zu suchen und eben nicht zu finden. Was waren da die potenziellen Möglichkeiten, die man dir da so in den Raum gestellt hat? Warum du das hast?
Ja, also die häufigsten Ursachen seien natürlich Operationen, also eben bei Krebs, weil da werden dann oft Lymphknoten einfach rausgenommen und dann arbeitet das Lymphsystem nicht mehr richtig und es entstehen Schwellungen. Ja. Das habe ich Gott sei Dank nicht gehabt. Dann eine weitere Ursache sind natürlich Verletzungen oder Entzündungen. Bei mir war die Vermutung, dass es eventuell einen Insektenstich hervorgerufen hat können, weil ich war mal im Maremma-Gebiet in Italien, wo ich mal ganz viel gestochen worden bin von so Mücken. Das war die Vermutung, aber ist nicht bestätigt worden. Mhm. Eine weitere Vermutung war, dass ich vielleicht mir Filarien eingehandelt habe. Ich war nämlich kurz vorher auf Bali. Mhm. Im tropischen Gebiet, sagt man, gibt es diese Filarien. Das sind so Mücken, die ihre Larven in Lymphknoten ablegen und sie dann verstopfen. Das ist eigentlich die häufigste Ursache, warum Elephantitis entsteht. War bei mir nicht. Also ich bin da super untersucht worden auf der Klinik in Innsbruck. Wir haben ja da wirklich eine tolle medizinische Versorgung und auch Ursachenforschung. Also ich bin auch auf Autoimmunerkrankungen getestet worden, auf Nahrungsunverträglichkeiten, der Darm, ob ich irgendwelche Würmer habe. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, wie sie wieder diese Untersuchung gehabt haben, Darmuntersuchung, und die war da in so einem Tiefschlaf. Und wach kurz vorher auf und der Arzt, der in Vorarlberger war, hat dann gesagt, ich sehe weit und breit keinen Wurm. Da wird ein bisschen lachen.
Also der war es auch nicht.
Nein, der war es auch nicht. Also ja, nicht, ich meine, das Gute war danach, und das habe ich gesehen, das Gute, ich war pumpelgesund, wirklich pumpelgesund, aber die Ursache nach wie vor nicht. Mhm. Wie gesagt, einige Ärzte haben dann gesagt, ist doch egal, du hast das jetzt, das muss man behandeln. Das ist nicht meine Meinung, nach wie vor nicht. Weil wenn ich nicht weiß, woher es kommt, weiß ich ja gar nicht, wo ich ansetzen muss. Und auch diese Therapien, vielleicht ist das auch, dass mir die Lymphdrainagen, du musst ja irgendwo diese Lymphe, die da stockt, irgendwo hinschieben. Mhm. Und woher weiß ich, wo ich es hinschieben muss, wenn ich nicht weiß, wo liegt die Blockade oder die, also das war immer herumprobieren. Mhm. Das war der Grund, dass beim Herumprobieren ich das dann plötzlich im Unterschenkel auch gehabt habe. Das ist so entstanden, also es ist kein Vorwurf gegen niemanden, sondern das ist einfach, weil man es nicht genau weiß. Und deswegen, ich habe dann, bin nach wie vor auf der Suche eigentlich, wobei ich habe mich jetzt mit einer Vermutung, die für mich äußerst stimmig ist, aber wo viele Mediziner sagen würden, das gibt's nicht, aber für mich sehr plausibel klingt, ist, dass sie aufgrund meiner Gallenblasen-OP im Bauchraum vor vielen Jahren, dass da eventuell durch diese Knopflochtechnik, dass da irgendein Hauptlymphgefäß vielleicht verletzt worden ist. Mhm. Man sagt zwar, das liegt ganz woanders und kann nicht sein, aber in Wahrheit ist, es kann alles sein.
Ja.
Und mir hat es eine Therapeutin erst letztes Jahr gesagt, in Wien, wo ich eine OP gehabt habe, die gesagt hat, sie hat das öfters gesehen. Mhm. Und interessanterweise sind diese Lymphgefäße mit dem, vor allem mit links verbunden. Sprich, der Körper tut ewig lang,
sich versucht er das,
das auszugleichen. Mhm. Und irgendwann kann er nicht mehr. Und es beginnt links.
Ja.
Und es war bei mir so. Und für mich ist das sehr plausibel. Was ich daraus ziehe, ist, ich behandle den Bauch jetzt auch, weil ich das wollte ich davor noch sagen.
Ja, ja.
Ich mache selbst Drainagen. Also da gibt es auch im Netz gute Anleitungsvideos, wie man das machen kann. Oder man lässt sich von einem Therapeuten in der Reha, das möchte ich betonen, weil es gibt sehr wenige freie, sagen wir mal, Therapeuten, die sich wirklich auf solche Probleme spezialisiert haben, die einem zeigen, wie man das macht.
Mhm.
Und oder zum Beispiel, es gibt auch Atem. Also die Lymphe werden ja nicht wie ein Herz, die haben ja kein Herz in dem Sinn, sondern die haben eine Muskelpumpe, sprich Bewegung tut eben gut. Und auch der Atem, das wird oft vergessen.
Ja.
Tiefe Bauchatmungen regen den Lymphfluss an zum Beispiel. Bauchmassagen, eben richtig gemacht in die richtige Richtung, regen das an. Also man kann sehr viel selber machen. Und für mich war die Erkenntnis, dass im Bauch eventuell die Ursache ist, auch wieder eine große Erleichterung, weil der Bauch wurde so gut wie nie mitbehandelt.
Mm-hmm, yeah.
Also man hat nur das Symptom, aber nicht die mögliche Ursache mitbehandelt. Und ich habe auch das Gefühl, dass man dadurch besser geht.
Das ist super. Also es hat dann 9 Jahre waren es dann, oder?
Es waren 9 Jahre, genau.
Zusammen. Knackpunkt möglicherweise, ja, genau. Vorgedrungen
ja,
ist, oder?
Ja.
Das ist lang.
Das ist sehr lang.
Ja, ja, ja. Wie war denn das oder wie war, kannst du dich denn die Momente oder den Moment erinnern, wo dir klar geworden ist, da muss ich selber, ich muss mich da selber drum kümmern, ich muss selber recherchieren, ich muss selber nachfragen, ich muss selber weltweit quasi um Möglichkeiten suchen. War das eigentlich ein trister Moment oder war das einer, der dich eher motiviert hat?
Ja, es war schon irgendwie ganz am Anfang schon, was geheißen hat, ja, gewöhnen Sie sich dran, da kann man nichts machen.
Ja.
Außer halt diese Therapien, die ja sehr aufwendig sind. Habe ich mir gedacht, okay, nein, ich schaue da jetzt.
Mhm.
Und Gott sei Dank gibt es eben diese Informationen im Netz. Es gibt auch etliche Ärzte schon, die Forschungen betreiben oder betrieben haben. Und ich bin dann auch aufgrund dieser Recherchen darauf gestoßen, dass man das sehr wohl operieren kann. Und das hat mich schon motiviert. Also wie gesagt, aber viele Ärzte oder einige Ärzte haben gesagt, nein, da kann man überhaupt nichts machen. Und ich habe mich dann erkundigt. Das hat dann in München gibt es einen Arzt, der solche Operationen durchführt. Den habe ich dann kontaktiert. Der wollte mich auch untersuchen. Aber in der Zwischenzeit habe ich dann von der Reha Walchsee von der Frau Dr. Heim eine Adresse bekommen in Wien, im Krankenhaus zum Göttlichen Heiland. Da ist der Herr Dr. Professor Zu.
Zum Göttlichen Heiland.
Ja.
Sehr schön.
Und die hat mir dann geraten, ich kann mich ja da mal melden. Das habe ich natürlich sofort gemacht. Ich habe dann einen Termin ausgemacht. Und es war so herrlich, weil das war eben dann 2018, wo ich diesen Ersttermin gehabt habe, also 2 Jahre nach meinem.
Ja.
Und ich war ja da in einem Stadium, wo das Bein schon 12 Zentimeter dicker war im Umfang wie das andere. Also schon recht verzweifelt. Und ich sitze dann da vor diesem Professor und ich schildere ihm mein Leid. Und er sagt nur, ich kann Ihnen helfen. Und das war ein Moment, wo ich ihn am liebsten umarmt hätte, vor lauter Glück, weil das hat noch nie jemand gesagt,
ja,
ich kann ihnen helfen, sondern er, ja. Und es war dann auch so, also er ist Spezialist auf dem Gebiet dieser Mikrochirurgie. Das funktioniert so, dass man diese Lymphgefäße, die ganz klitzeklein sind, mit Venen zusammenschließt, so eine Art Bypass. und somit Stellen, wo es stockt, umgeht. Ja, weil das Lymphsystem läuft parallel mit dem Blutsystem nach oben und wird dann in den Blutfluss abgegeben.
Ja.
Und man macht es dann so, dass man diesen Vorgang weiter unten schon initiiert, damit durch die gestockten Stellen das nicht durch muss, sondern vorher schon umgeleitet wird.
Mhm.
Und das Gute daran ist, das ist natürlich vom Chirurg her Höchstleistung, weil der macht mit Pinzetten und dann Mikroskop, also sie sind meistens zu dritt, diese Verbindungen, diese Stents.
Ja.
Das kann man auch alles live miterleben.
Also man sieht, man kann zuschauen.
Ja, man kann zuschauen. Also es ist natürlich schon zuerst ein bisschen befremdlich, weil wenn er da, also ich weiß noch, bei meiner ersten OP, das war recht interessant, ich habe das alles sehr spannend gefunden.
Mhm.
Und wir haben es da in den OP-Saal reingeschoben, oder? Und dann haben sie mir, da war so ein riesen Bildschirm direkt über meinen Kopf, gell? Und ich frage dann diese Krankenschwester, ja, was der Bildschirm soll. Ja, da können Sie mitschauen. Dann habe ich gedacht, nein, ich will das nicht sehen. Dann will ich mal schneiden. Dann habe ich gesagt, nein, das muss nicht sein. Dann sagt sie, doch, das ist super interessant, was der Herr Professor da macht. Und ich denke mir, um Gottes Willen. Dann habe ich gesagt, ach, ich sehe es eh nicht, weil ich habe die Brille nicht dabei. Und dann schiebt sie mir das richtig vor die Nase. Geht's jetzt?
Also dann, hast du genau zuschauen
dann,
können.
Dann habe ich mir gedacht, ach, ich muss ja einfach, die Augen zumachen, yeah, oder? Mhm. Also ja, ich wollte nicht unhöflich sein. Okay. Und dann, der Professor hat dann gesagt, also er schneidet jetzt, da habe ich wirklich die Augen zugemacht, weil man muss sich so vorstellen, er macht einen Zentimeterschnitt, maximal 2 Zentimeter, knapp unter der Haut.
Mhm.
Aber auf dem Bildschirm, der was weiß ich wie groß ist, sieht es aus, als hättest du das ganze Bein offen, oder? Das ist schon sehr erschreckend. Aber man gewöhnt sich dran und vor allem es ist so, dass der Herr Professor Zu dann immer gesagt hat, Frau Schwemberger, sehen Sie diese kleine Vene da? Sehen Sie dieses Lymphgefäß? Und die, ja. Also irgendwann wird es dann eigentlich total spannend.
Mhm.
Also man sieht genau, was er macht. Und vor allem, man hat ein super gutes Gefühl.
Ja.
Weil man wacht nicht einfach auf und man hat überall Wunden.
Sondern man hat genau gesehen,
was er tun hat. Und man hätte genau gesehen, wenn er was vergessen hätte. Das war natürlich sehr beruhigend. Also was ich sagen wollte damit, das ist für den Patienten oder die Patientin ein sehr risikoarme OP, nicht einmal mit Narkose, sondern nur lokal. Und ich muss sagen, ab dem Moment ist bergauf gegangen.
Ja.
Also es wurde einmal gestoppt, also das Bein ist nicht weiter in die Breite oder gegangen und das war für mich schon eine irrsinnige Erleichterung und auch Hoffnung.
Ja, ja.
Jetzt muss man sagen, okay, das sind ja nur so kleine Schnitte, das sind nur, am Anfang habe ich 4 Anastomosen, nennt man das, bekommen. Das ist mini, mini klein, sprich, das braucht Zeit, bis das überhaupt angenommen wird und so weiter. Ich habe in der Zwischenzeit 3 solcher OPs gehabt, immer so im Jahres, 1,5 Jahre Abständen. Und also mein Bein hat wieder eine Form.
Ja.
Ich kann es abbiegen, das war vorher kaum möglich. Also, dass ich mir irgendwie so die Beine abbiege und so auf die Beine setze, das ist nicht mehr gegangen.
Mhm.
Auch solche Dinge wie Schuhe,
ja.
Riesenproblem.
Stiefel,
ja, ist heute nur schwierig, wenn sie nicht elastisch sind, aber mittlerweile schon viel besser.
Mhm.
Aber damals ist so, ja, du kommst da nicht rein, gell? Das Bein ist einfach geschwollen.
Ja. Mhm.
Ist auch nicht gut. Also zum Beispiel Skifahren, wo du einen engen, wo du das so einsperren musst, extrem schlecht fürs Lymphedem.
Ja.
Oder Eislaufschuhe oder was auch immer. Also da muss man immer schauen, dass das locker bleibt. Das ist alles viel, viel besser.
Mm-hmm.
Also da bin ich sehr, sehr dankbar. Man wird da sehr gut betreut. Also ich würde jeden, der ein groberes Problem hat, weil es gibt ja Lymphedeme auch, die vielleicht wieder verschwinden, wieder kommen, also wo man gut handeln kann. Aber wirklich, wo es so progressiv dahin geht, würde ich jedem empfehlen, einen Termin im göttlichen Heiland zu machen.
Mm-hmm. Wie kann man sich, also das ist dann wie so Umleitungen.
Genau.
Einfach, mhm. Also wie einfach klassische Stance.
Ja, genau. Bypass.
So Bypass, genau.
Ja, genau.
Stance, sage ich. Ja, genau.
Und es ist ein Mini-Narm, was man da hat. Also sieht es kaum. Also super toll. Und das entwickelt sich ja ständig weiter. Mhm. Gell? Also muss man auch sagen, es gibt ja dann auch für ganz schwere Fälle, machen sie sogar Lymphknotentransfers. Sprich, bei Menschen, denen Lymphknoten fehlen, kann man an anderer Stelle, weil es gibt ja Stellen im Körper, zum Beispiel im Bauchraum oder auch in da bei der Hüfte gibt es ganz, ganz viele Lymphknoten und die können dann gezielt, welche, die weniger dort benötigt werden, auf der anderen Seite transplantieren. Mhm. Also das gibt es auch. Gell? Also es gibt Möglichkeiten, also ja, nicht abwimmeln lassen, da kann man nichts tun, sondern bitte da runtergehen, weil also die kennen sich sehr, sehr gut aus und forschen auch ständig.
Ja, ja. Beobachtest du so die internationale Forschung demnach also ziemlich, ziemlich genau? Passiert viel oder zu wenig oder mehr? Wie ist die Bewegung, die Dynamik?
Also ich habe das Gefühl, dass schon was passiert. Mhm. Es ist bei mir so, dass es mir da ja sehr viel Augenmerk auf meine Krankheit gelegt habe, oder sprich auf die Lösung, wie man zuerst gesagt haben, positiv denken. Er hat es auch Zeiten gegeben, wo ich auch gemerkt habe, ich überfordere mich jetzt. Mhm. Weil du kannst ja sehr fanatisch werden mit Suchen, mit Meinungen, mit allen möglichen. Also man wird da oft mal ein bisschen narrisch, würde ich sagen. Deswegen habe ich das auch zeitweise, deswegen war mein Kanal auch zeitweise wieder schon brach.
Ja, genau. Ja,
aber ich möchte es jetzt wieder kultivieren, weil ich wirklich jetzt gesehen habe, ich habe inzwischen wieder viele Erfahrungen gesammelt und mich ausgetauscht, was sehr, sehr wichtig ist, äußerst wichtig. Ich habe gehört von zum Beispiel der Klinik in Zürich, die sehr an der Forschung sind, wie kann man diese Lymphbahnen oder Lymphgefäße, die sehr, sehr zart und klein sind, sehr filigran, wie kann man etwas entwickeln, ein Mittel oder ein Enzym, dass diese sich wieder neu bilden.
Ja, ja.
Daran wird gearbeitet. Und das ist eine große Hoffnung.
Es geht schon was voran.
Es geht was voran, ja.
In deinem Insta-Account habe ich gelesen, das war im Februar 2019, da hast du mit deinen Insta-Followerinnen geteilt, dass du Kurkuma gefunden hast und mit dem Kurkuma Schmerzfreiheit und auch Lebensqualität zurückgewonnen hast.
Ja.
Das war das erste Mal oder ist in deinem Insta-Account das erste Mal, dass du den Schmerz erwähnst. Mhm. Wie kann man sich den vorstellen? Wie muss man sich den Schmerz vorstellen, der entsteht?
Also man muss sagen, das Lymphödem an und für sich wäre ja schmerzlos.
Ja.
Okay? Zum Unterschied vom Lipödem, das wird immer verwechselt. Das Lipödem ist auch eine chronische Krankheit, die nicht zu unterschätzen ist, die auch vielfach nicht gesehen wird. Das ist diese krankhafte Fettvermehrung. Man kennt es vielleicht, man hat Frauen schon gesehen, also zum Beispiel im Schwimmbad, wenn man sieht, die haben super Taillen, aber dann ganz dicke Beine oder Arme. Das betrifft vor allem Arme und Beine. Die sind wirklich arm, weil die können hungern, was sie wollen. Also das vermehrt sich. Ist inzwischen auch schon anerkannt als eine Krankheit und wird auch operativ, also man kann es absaugen. Hat sich auch viel getan.
Yeah.
Die sind ganz arm, so wenn denen auf den Oberschenkel klopft, dann schreien die vor Schmerz. Also die haben auch Blutergüsse und alles. Gell? Also damit kann man unterscheiden zwischen Adipositas und dem.
Yeah.
Oder? Beim Lymphödem ist so, prinzipiell tut es nicht weh, aber was weh tut, ist natürlich diese Spannung. Mhm. Oder? Die Haut spannt sich, ist prall bei jeder Bewegung. Dann, was auch ist, also ich habe lange überlegt, warum, das ist nicht jeden Tag gleich, warum schmerzt mein Bein, ich stehe auf, oder gehe die Treppe rauf und es zieht. Es ist so ein ziehender Schmerz, unguter Schmerz bei Bewegung. Irgendwie war für mich logisch, hat mir auch kein Arzt erklären können, also auch der Orthopäde nicht. Ich kann mir es jetzt wieder erklären, für mich wiederum, ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt, dass mein Bein ist ja wesentlich schwerer wie das andere und ich bewege mich viel. Sprich, ich habe das Gefühl, ich habe einen Dauermuskelkater.
Ja, ja.
So irgendwie fühlt es sich an. Und ich habe dann Kurkuma ausprobiert und zwar nicht das Kurkuma-Pulver, weil das kannst du nicht richtig dosieren. Wenn du es einmal über das Essen oder Kurkuma-Milch trinkst, finde ich, das ist ja zu wenig. Gell? Aber es gibt Kurkuma-Kapseln, die sind genau in der Tagesdosis abgemessen mit schwarzem Pfeffer, damit der Körper das gut aufnimmt. Mhm. Und da mache ich immer wieder so 3-Monats-Kuren, weil man soll auch so Naturheilmittel sollte man nicht ständig durchnehmen. Ja. Das ist nicht so günstig. Ich mache immer wieder so 3-Monats-Kuren und ich muss wirklich sagen, ich bin da praktisch schmerzfrei.
Mhm. Was da passiert? Was tut Kurkuma?
Ja, es ist sehr entzündungshemmend.
Ja.
Also es gilt ja so wie ein so natürliches Antibiotikum.
Mhm.
Ich glaube, dass das ist, weil es ist ja wirklich, ich habe ja Dauerentzündung durch das Lymphödem. Ich bin ja dauerentzündet, deswegen auch die Ernährung, wo ich auch das Antientzündliche, also alles. Ich versuche ja immer, den Lymphfluss zu fördern mit meinen Tätigkeiten oder auch das, was ich esse. Und den Druck rauszunehmen, also das zu vermindern. Und die Entzündung, alles, was entzündungshemmend ist, hilft da sehr. Wie gesagt, es ist ein kleines Rädchen von vielen.
Ja. Aber du hast deinen Körper schon ziemlich gut kennengelernt, oder?
Ja, sehr.
Also
ich merke auch sehr, also natürlich, wie gesagt, ich bin ja in dem Sinne nicht geheilt. Ich kann mittlerweile sehr gut damit umgehen. Ich forsche weiterhin, mache weiterhin neue Sachen. Es gibt ja da inzwischen wieder Dinge, was man alles machen kann, wie so Bestrahlungen, so mit Wellen, verschiedenen Stromwellen und so. Das habe ich zum Beispiel noch nicht ausprobiert. Also es gibt da erlernt. Ich sage eben, ich habe meinen Körper sehr gut kennengelernt, ich lerne ihn ständig weiter kennen.
Ja. Bist du überrascht?
Nein, der Vorteil ist, dass ich schon erstens einmal, wenn ich merke, boah, aber heute schwillt es wieder an, also da merke ich, dass das so richtig, das ist so pulsierend und dann merkt man, das fühlt sich wieder an, dass ich nicht in Panik verlaufe, sondern genau weiß, okay, da werde ich daheim halt wieder ein bisschen eine Massage machen. Ich lege mich auch manchmal in die Badewanne oder eigentlich relativ oft. Da wird viel gesagt, naja, nicht keine Hitze. Gell? Ich sage so, ja, stimmt, also Hitze nicht. Aber wenn ich in Körpertemperatur das Wasser einlasse, tut der Wasserdruck, habe ich das Gefühl, ist entspannt. So wie wie Schwimmen tut mir irrsinnig gut, auch für die Seele. Also ich mache das schon. Passt natürlich auch wegen der Hitze. Aber was man auch sagt, kaltes Wasser ist für dich ja gut. Gell? Auch da habe ich aufgrund meiner Recherchen, also wenn man das Eisbaden zum Beispiel anredet, gell? Also die Lymphe erstarren dadurch, das ist viel zu kalt. Gell? Also das habe ich ja gemeint, das mache ich nicht. Obwohl es gesund sein mag für Herz und so weiter. Also muss jeder selber herausfinden, was da passt. Gell? Also sprich, ja, ich kann meinen Körper sehr gut und ich kann auch entgegensteuern, wenn ich merke, jetzt ist es wieder zu viel.
Mhm. Was lässt denn dein Bein explodieren jetzt unter Anführungsstrichen natürlich? Mhm. Was ist am schlimmsten für dein Bein?
Am schlimmsten ist die Hitze.
Okay.
Weil das ist dann natürlich auch bei sagen wir mal, normalen und Anführungszeichen Menschen, die im Sommer oder auch unter Wassereinlagungen, Frauen natürlich wieder, wir sind da sehr begünstigt, in einer negativen Form, die dann merken, okay, nach einem Tag, wo sie vielleicht lang gestanden sind, also sind die Beine geschwollen, ist beim Lymphödem natürlich doppelt, dreifach schlimm.
Ja.
Und natürlich, was dazu kommt, ich trage ja die Kompression sowieso immer, aber da die pickt. Gell? Also das ist wirklich... Ich trage sie trotzdem oder gerade deswegen, gell? Also mache ich das. Aber da ist es eigentlich am schlimmsten.
Mm-hmm.
Wenn noch dazu kommt, dass man vielleicht beruflich stehen muss, dass man kaum Bewegung hat, weil stehen ist sehr schlecht. Also fürs Lymphödem war eben Sitzen auch nicht so gut, am besten liegen.
Einfach liegen, nicht einfach an liegen. Der Bar stehen.
An der Bar geht auch wieder ganz gut, weil der Barhocker, der streckt ja das Bein, also da ist in der Beuge, also eine Bar ist gar nicht so schlecht.
Also das ist eine gute Empfehlung sozusagen.
Ja, habt ihr gute Erfahrungen gehabt.
Das ist schon mal ein guter Rat, finde ich,
ja,
oder?
Ja, das ist sehr guter Rat. Und, ja. Da kann man natürlich das auch sehr gut integrieren.
Du hast in deinem, oder immer wieder auch in deinem Insta-Account beschreibst du den Umfang deines Beins, also in Zentimetern. Ist dieser Umfang oder Maß vieler Dinge geworden eigentlich für dich jetzt, seit du mit der Krankheit konfrontiert worden bist?
Ja, anfangs sehr. Weil natürlich ich beobachtet habe, wie sich das entwickelt. Ich habe auch ständig selber gemessen. Gell? Ich habe das irgendwann lassen. Weil es macht dich verrückt. Also das ist wirklich, ich wurde ja immer gemessen, weil du kriegst ja alle halben Jahr so eine neue Kompressionshose verschrieben, die dann im Sanitätshaus angepasst wird und da wird sowieso mitgemessen. Und ich muss ja sagen, ich wollte es oft nicht wissen. Ich habe mich eher auf mein Gefühl verlassen. Aber natürlich Maß aller Dinge, ja klar, du weißt im Sommer, wenn andere mit kurzen Röcken herumlaufen, gell, das erzeugt ihn an, oh Gott, nein, das kann ich nicht machen. Natürlich könnte ich es machen. Ihr könnt ja auch selbstbewusst, wie viele, also auch auf Instagram, da muss man schauen, die selbstbewusst mit so einer Einbeinhose oder auch mit der ganzen Strumpfhose auch im Sommer mit kurzen Röcken oder Hosen gehen. Große Hochachtung davor. Das schaffe ich nicht, weil ich weiß nicht, weil ich möchte mich einfach normal fühlen.
Ja.
Und wenn du dann schon die Blicke merkst, oder das, ich finde, für mich muss das nicht sein.
Ja.
Also, aber es gibt ja Gott sei Dank weite Röcke, weite Hosen, lockere Hosen und ja, somit ist es gut handelbar. Was natürlich schon ist, du stehst mit dem Bein auf, du gehst mit dem Bein schlafen, du hast es immer vor dir, dieses Handicap.
Ja.
Da hilft halt viel das Mentale, dass man einfach zu sich selber sagt, ja, ich habe dieses Bein ist sehr stark, dieses Bein muss viel tragen, ich bin dankbar, dass es es so gut macht, so eher, dass man es so sieht. Und sich auch bewusst macht, ja, ich habe ein krankes Bein, unter Anführungszeichen, aber ich bin nicht das kranke Bein.
Ja.
Das hat mir sehr geholfen. Mhm. Ja.
Das ist so ein großer Weg, oder? Das ist nachvollziehbar, dass das einfach einen großen Teil des Lebens und des Denkens einnimmt, aber dann.
Und vielleicht ist es auch nicht einmal ein krankes Bein, sondern ein Bein halt mit einer Einschränkung. Mhm. Einschränkungen haben so viele Menschen, oder? Auf allen Gebieten und müssen auch damit klarkommen oder kommen sehr gut damit klar. Mhm. Ich glaube, je weniger man, das ist jetzt meine Erfahrung und auch, weil ich Hilfe bekommen habe, muss ich auch dazu sagen, man darf solchen Sachen nicht zu viel Energie, negative Energie geben, sondern eher eben sagen, boah, schau, was ich alles, wie ich das schaffe. Ich meine, sagen ja manche Menschen sagen, boah, wie du das? Nein, ich packe das nie. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, wenn man so eine Aufgabe kriegt, dann entwickelt man Kräfte, man entwickelt Lösungen und auch positive Gedanken dazu. Irgendwann versöhnt man sich mit dem. Das ist auch super. Das ist eine Eigenschaft des Menschen und die ich auch habe und für die ich sehr, sehr dankbar bin, weil das erleichtert vieles enorm und bringt auch mehr Gelassenheit. Ja. Das ist wiederum wichtig fürs Lymphödem. Weil das Lymphödem mag keinen Stress.
Wenn es so zusammenspielt, oder?
Genau.
Das dann, was ja auch was jetzt neu ist, sind die beginnenden Wechseljahre. Und dass sich das auch verändert. Weißt du, was da passiert? Also, dass die Hormone schuld sind, ist eigentlich so gut wie alle Frauengeschichten so, wieder mal. Aber weißt du, was da, oder ist das erforscht auch, was da passiert?
Ja. Also, das ist eben, wie du sagst, relativ neu für mich. Gell? Also, was ich dazu sagen kann, also ich bin noch dabei, mich da wirklich genau zu informieren. Deswegen danke für deine Folge mit den bioidentischen Hormonen. Gell? Also da habe ich mir viel herausziehen können. Und das ist mein nächstes, sagen wir mal so, meine nächste Recherche und Forschung, dass ich mir da helfen lasse. Gell? Weil das ist eine super Sache. Weil nämlich, also wenn bei den beginnenden Wechseljahren ist es ja so, dass dieses Progesteron abnimmt. Also das ist dafür verantwortlich, dass der Eisprung initiiert wird. Das nimmt ab. Progesteron ist aber auch im engen Zusammenhang mit dem Wasserhaushalt im Körper. Und deswegen, da kommt dann so eine relative Östrogendominanz, wenn dieses Progesteron sinkt. Und somit gibt es diese Wechseljahrerscheinungen. Und es ist ja auch wieder bei jeder nicht bei jeder Frau gleich. Yeah. Aber ich zum Beispiel, ich neige zu Wasseransammlungen und habe dann noch im Körper eine Stelle, wo es stockt. Also für mich ist das natürlich doppelt schlimm. Jetzt kann man das auch mit der Behandlung, ist auch schwierig, weil man, das schwankt ja, oder? Das ist ja nicht gleich weg, sondern man hat ja ab und zu wieder einen Eisprung. Das heißt, das konstant zu behandeln wird schwierig, gell? Weil wenn man zu viel Progesteron nimmt, dann ist es auch wieder, kriegt es wieder das Gegenteil. Dann hast du auch, weil es kommt wieder auf die Balance an. Die ist ganz schwierig in der Zeit. Deswegen sage ich, ich werde mich jetzt da erkundigen wegen diesen bioidentischen Hormonen. Ich bin ja jetzt schon Richtung Ende in Perimenopause. Man merkt das, weil einfach die Blutung ausbleibt. Man sagt ja, wenn sie ein Jahr ausgeblieben ist, dann ist man durch. Das heißt, konstant mit den Hormonen, und dann kann man sich auch konstant dran drehen. Und ja, und das ist mein nächstes Projekt. Und ich werde schauen, dass ich das dokumentiere.
Und auch teils.
Ja, und auch teile, weil, ja, das, ich sage immer, gerade mit den Wechseljahren, ich meine, das ist jetzt das andere Gebiet, man muss nichts hinnehmen.
Ja.
Eben, mich stört immer so, das ist halt so. Das ja, ist halt so und da kann man nichts machen. Das sind zwei Sätze, gegen die bin ich allergisch. Also wirklich, wenn das jemand sagt, dann denke ich mir,
ja.
Man kann immer was machen.
Und du zeigst es ja auch, dass man das machen kann. Du bist der beste lebende Beweis dafür, dass man vieles machen kann und dass es einfach besser geht dann, oder?
Ja.
Dass man Wege findet, ja.
Genau.
Gibt es was, das du dir und anderen Betroffenen und einem Lymphödem leidenden Menschen, Frauen vor allem, besonders wünschen würdest?
Ja. Also auf jeden Fall, also da haben wir ja schon die Forschung angesprochen, dass es vielleicht einmal möglich sein wird, nicht diese aufwendigen Therapien, ich meine, es ist ja auch komisch, wenn du jetzt vorstellst, also für jemanden, der das noch nie gesehen hat oder noch nie mitgemacht hat, wenn du da auf Reha gehst, so kriegst du täglich so eine Lymphdrainage, eine intensive, und dann wirst du eingewickelt. Damit das ja nicht sich wieder ausdehnt, nachdem das ausgestrichen worden ist, wirst du ganz eng mit Bandagen umwickelt. Du schaust aus wie ein Schlürmen. Das ist brutal. Und eigentlich ein Gewaltakt, aber natürlich, es hilft. Nach 3 Wochen ist das, ich meine, wenn ich da auf Reha bin, dann nehme ich 6 Kilo ab in den Wochen. Das ist als Flüssigkeit. Haltet natürlich nicht an, aber es ist gut, einmal das entstaut zu haben. Das ist schon wichtig. Ja, das kannst du auch verfestigen. Ich würde mir wünschen, eben wie gesagt, dass die Forschung so weit ist, dass man wirklich so ein Mittel bekommt, wo man sagt, okay, vielleicht nach so einer Reha kriegt man das Mittel, bilden sich neue Bahnen. Ja, das würde ich mir wünschen. Und auch bitte, dass sich mehr Frauen nicht abwimmeln lassen. Ich habe das auch in der Reha gemerkt, da sind Frauen, die sagen, ja, der Doktor hat halt gesagt, da kann man nichts machen. Und bitte, bitte das nicht hinnehmen. Man kann sich informieren. Es gibt in vielen Fällen super Lösungen. Bitte da nicht entmutigen lassen und wirklich schauen auf Lösungen, nicht auf die Probleme. Und nebenbei auch sich nicht narrisch machen, das Leben genießen, alles in der Mitte halten, nichts zu extrem, weil das Lymphödem soll nicht dich beherrschen. Das ist wichtig.
Das ist ein wunderbares Schlusswort und eine gute motivierende Aufforderung auch an alle betroffenen Frauen. Herzlichen Dank, liebe Chrissy, für das Gespräch. Und ich wünsche dir alles Gute und natürlich können sich alle dann auch in deinen Instagram-Account vertiefen, die betroffen sind und das auch weiterverfolgen wollen. Vielen, vielen Dank und einen schönen Tag.
Liebe Alex, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, das teilen zu können und vielleicht dem einen oder anderen Mut machen zu können. Ich werde mich jetzt bemühen, dass ich meinen Account wieder ein bisschen aufpoppe.
Das ist gut.
Aber wie gesagt, es gibt da noch viele andere, die über ihre Erfahrungen teilen. Bitte recherchiert. Da ist sehr, sehr viel Hilfe im Netz.
Mhm.
Dankeschön.
Danke dir.
Das war Medica, der Podcast für Frauengesundheit. Redaktion Alexandra Keller. Produktion Stubenhocker. Medica wird in Zusammenarbeit mit dem Econova Verlag produziert, dem Herausgeber des Podcast-Magazins Medica, in dem du die Geschichten zu den Podcasts lesen kannst. Und noch viel mehr, weil wir wissen, wer es weiß. Das Magazin gibt's in der Apotheke oder im Abo und den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Schau vorbei auf econova.at/medica. Folge uns auf Instagram und schreib uns Kommentare. Schön, dass du dabei bist.